And I say that
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet.
And I say that you are fake news.
3, 2, 1, 0, 0, 0.
To tension.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Tension mit einem brandaktuellen Fall. Dass Liebe blind macht, hat uns ja die Folge rund um Molly Watson bereits gezeigt. Und was wir aus Liebe alles bereit sind zu tun, ja, das sehen wir heute. Doch bevor wir starten, würde ich vorschlagen, macht es euch gemütlich, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl und dann startet unsere Reise nach Lauderdale County im US-Bundesstaat Alabama. Dort steht das Lauderdale County Jail. Ein ganz interessanter Fakt am Rande, der für den Fall noch wichtig ist. Übersetzt man das Wort Jail ins Deutsche, bedeutet es ja Gefängnis, genauso wie auch das Wort Prison. Allerdings gibt es hier einen gewaltigen Unterschied. In ein Jail kommt man, nachdem man inhaftiert wurde und eine Gerichtsverhandlung noch bevorsteht, und ist der Angeklagte dann verurteilt, kommt er in ein sogenanntes Prison. Deshalb kann man aus einem Jail auch auf Kaution freikommen, aus einem Prison wiederum nicht, denn dann ist man ja bereits verurteilt. Zurück zum Lauderdale County Jail. Hier treffen wir auf die 57-jährige Vicky White. Sie ist die stellvertretende Direktorin des Lauderdale County Jails und sorgt dort seit fast 2 Jahrzehnten für Ordnung. Ihre Kollegen sagen über Vicky, dass sie bei allem, was sie beruflich so angeht, stets 110% gibt. Immer korrekt, immer gewissenhaft, immer zuverlässig, was ihr auch 5 Jahre in Folge die Auszeichnung Mitarbeiterin des Jahres beschert. Doch das soll nun ein Ende haben, denn Vicky möchte in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Der 29. April 2022 soll den Wendepunkt in ihrem Leben markieren, denn es ist Vickys letzter Arbeitstag. Doch wie drastisch dieser Wendepunkt genau sein wird, sollte sich erst noch zeigen. Anstatt vergnügt mit ihren Kollegen Kuchen zu essen und die letzten gemeinsamen Jahre Revue passieren zu lassen, ist an diesem Freitag eine ganze Menge los im Lauderdale County Jail. Um 9.30 Uhr sieht man auf den Aufnahmen der Überwachungskameras die 1,70 Meter große blonde Vicky, wie sie einen Streifenwagen direkt vor der Haftanstalt parkt. Sie steigt aus dem Wagen, betritt das Gebäude und kommt mit einem 2,10 Meter großen Mann wieder raus. Lässig hält Vicky die Tür des Streifenwagens auf, indem der mit Handschellen gefesselte Mann auf der Rückbank Platz nimmt. Dann sieht man den Streifenwagen, wie er um 9.31 Uhr davonfährt. Stunden vergehen, bis dann um 15.30 Uhr auffällt, dass sowohl Vicky sowie auch der Gefängnisinsasse noch immer nicht zurückgekehrt sind. Ist Vicky etwa einem Verbrechen zum Opfer gefallen oder steckt da eventuell mehr dahinter? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, reisen wir am besten einfach mal ein paar Wochen in die Vergangenheit zurück. Nachdem Vicky ihre Entscheidung verkündet hat, in den Ruhestand zu gehen, zieht sie Ende März 2022 zu ihrer Mutter. Dann am 18. April verkauft Vicky ihr Haus, in dem sie die letzten Jahrzehnte gelebt hat. Der Verkaufserlös? $95.550. Ein richtiges Schnäppchen für den Käufer, denn laut einer aktuellen Marktschätzung ist das Haus plus Grundstück rund $235.600 wert. Vicky hat sich also mit gerade mal 40% davon zufrieden gegeben. Doch warum sollte sie sowas tun? Aus reiner Nächstenliebe? Wohl eher nicht. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Vicky unter enormem Zeitdruck stand und der Verkaufspreis erstmal zweitrangig war. Hauptsache, sie kommen schnell an das Geld. Da spiegeln auch die Transaktionen auf ihrem Bankkonto wider, von dem sie in den darauffolgenden Tagen nach dem Verkauf größere Summen Bargeld abhebt. Zudem geht sie auf eine recht ungewöhnliche Shoppingtour. Neben Herrenbekleidung sowie ein bisschen was an Erwachsenenspielzeug kauft sie auch einen orangefarbenen Ford Edge, Baujahr 2007, und das unter falschen Namen. Zudem legt sie sich eine Schrotflinte sowie ein Gewehr zu. Am 28. April übernachtet Vicky im Quality Inn Hotel knapp 10 Minuten von der Haftanstalt entfernt und parkt ihren neu erworbenen Ford auf dem Parkplatz einer Mall neben dem Hotel. Dann am nächsten Morgen, dem besagten 29. April, ruft sie einen Kollegen an und fragt, ob er sie abholen könne, weil sie dummerweise ihre Autoschlüssel im Auto eingeschlossen hat. Was uns wieder zurück zu den Aufnahmen der Überwachungskameras bringt, auf denen Vicky White mit einem Mann namens Cassie White zu sehen ist. Falls ihr euch jetzt fragt, ob die beiden irgendwie verwandt sind, nein, es ist tatsächlich reiner Zufall, dass die beiden denselben Nachnamen haben. Doch wer ist der 38-jährige Cassie White und welchen Umständen hat er es zu verdanken, eine Zelle seinen Lebensmittelpunkt zu nennen? Die kriminelle Karriere von Cassie hatte es erstmalig im Jahr 2012 in die Lokalzeitung geschafft. Er verprügelte seinen Bruder mit einer Axt, also mit der stumpfen Seite, weshalb er zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde. Es dauerte auch gar nicht lang, bis er dann ein weiteres Mal auf sich aufmerksam macht. Zurück in Freiheit verschafft sich Cassie am 2. Dezember 2015 gewaltsam Zutritt zum Haus seiner Ex-Freundin und hält sie sowie 2 weitere Personen als Geiseln. Anschließend überfällt er einen Mann auf offener Straße und weil dieser kein Geld dabei hat, klaut Cassie einfach sein Auto. Doch wirklich lang fährt er damit auch nicht umher, denn nur kurze Zeit später macht er das Gleiche mit einer Frau, der er ebenfalls das Auto stiehlt, mit dem Unterschied, dass er sie auch noch angeschossen hat. Noch am selben Abend wird Cassie von der Polizei gestellt. Was genau Cassie angetrieben hat, das Spiel GTA ins reale Leben zu bringen, kann ich euch nicht sagen, nur dass er, anders als bei dem Spiel, nicht einfach wieder freigelassen wird. Insgesamt 75 Jahre Haft hat er mit dieser Aktion gesammelt, die er im Gefängnis von Jefferson County verbringen wird. Doch es sollte auch nicht die letzte Anklage gegen Cassie sein. Im Jahr 2015 wurde die 59-jährige Connie Ridgway durch mehrere Stichwunden ermordet in ihrem Haus vorgefunden. Der Fall bleibt über Jahre hinweg ungelöst und es gibt keine Spur, die auf die Identität des Täters schließen lässt. Im Jahr 2020 dann wie aus dem Nichts ein Geständnis von Cassie White. Er schreibt einen Brief an die Ermittler, in dem er den Mord an Connie Witcher gesteht, für den er angeblich angeheuert wurde. Doch Cassie widerruft sein Geständnis wieder. Sein Anwalt versucht das falsche Geständnis auf seine mentale Verfassung zu schieben, die wohl alles andere als stabil sei und plädiert auf nicht schuldig. Das ändert natürlich nichts an der Anklage und so wird Cassie im Oktober 2020 für die Anklage in das Lauderdale County Jail überführt. Deshalb eingangs auch die Erklärung mit Jail und Prison. Dort trifft Miss White dann auf Mr. White und auch wenn Cassie nach ein paar Wochen wieder zurück nach Jefferson County gebracht wird, bleibt der Kontakt zwischen den beiden auch weiterhin bestehen. Dann im Februar 2022 wird Cassie für die Fortsetzung der Verhandlung wieder in das Lauderdale County Jail überführt. Mithäftlinge sprechen von einer Art Sonderbehandlung, die Cassie für sich beanspruchen durfte. Seine Essensportionen waren größer als die der anderen und Cassie hatte ganz allgemein einfach mehr Privilegien. Am Morgen des 29. April gibt Vicky ein paar Kollegen Bescheid, dass sie nun Cassie White zu einer richterlichen Anhörung transportiert, wo der Zustand seiner geistigen Verfassung ausgewertet werden soll. Sie verlässt mit ihm zusammen das Gebäude, ohne dass irgendwer Fragen stellt. Erst als sie am Nachmittag noch immer nicht zurück ist, kommen die Kollegen ins Grübeln. Sie versuchen, Vicky auf ihrem Handy zu erreichen, doch er springt immer nur sofort die Mailbox an. Dann checken sie im Kalender, wann genau die Anhörung stattfinden soll und stellen fassungslos fest, da steht nichts von irgendeiner Anhörung im Kalender. Die Frage, ob Vicky ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist, sollte damit geklärt sein. Um 18 Uhr verfasst das Sheriff's Büro von Lauderdale County einen Facebook-Post, in dem sie vor dem geflohenen Häftling warnen. Am 1. Mai wird dann eine Belohnung in Höhe von $10.000 ausgesetzt für Informationen, die zur Ergreifung von Cassie White führen. Des Weiteren berichten die Medien von einer weiteren Person, die vermisst wird und in größter Gefahr schwebt. Vicky White. Doch nur einen Tag später wird gegen Vicky ebenfalls ein Haftbefehl erlassen. Sie haben durch die Aufnahmen diverser Überwachungskameras sowie durch Zeugenaussagen in Erfahrung bringen können, dass Vicky ohne Zwischenstopp auf direktem Wege zu dem Parkplatz gefahren ist, auf dem sie in orangefarbenen Ford Edge geparkt hat. Dort fand man dann auch den verlassenen Streifenwagen vor. Doch keine Spur von ihrem Ford. Vicky wird beschuldigt, Cassys Flucht erlaubt oder erleichtert, beziehungsweise einfach ihm bei dem Ausbruch geholfen zu haben. Außerdem hat sie gegen die Richtlinie verstoßen, einen Häftling keinesfalls allein zu transportieren. Die Meldungen über ihre Flucht verbreiten sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land. Das liegt auch daran, dass man nun mehr über Cassie und seine Vergangenheit herausgefunden hat. Er sagte mal gegenüber der Polizei, dass er seine Ex-Freundin, bei der er zuvor bereits eingebrochen ist, erschießen wird, sobald er es irgendwie aus dem Gefängnis rausschafft. Und dass er sich keinesfalls ergeben wird. Sein Ziel ist es, wenn dann von der Polizei erschossen zu werden und im Kugelhagel zu sterben. Ein Nachrichtensprecher sagt:
Her message to Vicky White right now, if she's alive, she needs to run. Get away from Casey White right now.
Eine Nachricht an Vicky White, falls sie noch am Leben ist. Renn davon. Jetzt sofort. Daraufhin gehen hunderte von Hinweisen bei den Ermittlern ein. Einer dieser Hinweise kommt von dem Betreiber einer Abschleppfirma. Einer seiner Mitarbeiter hat den orangefarbenen Ford Edge, in dem Vicky zuletzt gesehen wurde, wiedererkannt, denn er hat ihn am Abend ihrer Flucht in Williamson County abgeschleppt. Das liegt in etwa 2 Stunden nördlich vom Lauderdale County Jail. Und tatsächlich, 6 Tage nach ihrer Flucht können die Ermittler den orangefarbenen Ford Edge auf dem Abschleppgelände sicherstellen. Zu dem Aufenthaltsort von Vicky und Cassie fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Dann am 8. Mai kommt der nächste wichtige Hinweis und schon wieder hat es etwas mit einem Ford zu tun. In Evansville, Indiana, 5 Autostunden nördlich vom Lauderdale County Jail, wurde ein Ford in einer Autowaschanlage zurückgelassen. Sie überprüfen das Fahrzeug und finden im Inneren ein Ladegerät sowie ein leeres Gürtelholster für Revolvermunition. Einen Tag später werden die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht, die den Ford in der Waschanlage zeigen, aufgenommen 6 Tage zuvor am 3. Mai. Man sieht außerdem, wie ein Mann aus dem Fahrzeug steigt, der wohl niemand Geringeres als Cassie White sein soll. Anschließend steigen Vicky und Cassie in ihr 3. Fluchtfahrzeug. Ein silberner Cadillac, der bereits als gestohlen gemeldet wurde. Ein weiterer Hinweis geht bei den Ermittlern ein. Der silberne Cadillac soll wohl auf dem Parkplatz eines Motels gesichtet worden sein. Dem Motel 41 in Evansville, also demselben Ort, an dem auch die Aufnahmen in der Waschanlage entstanden sind. Ein Polizist fährt zu dem Motel, um dem Hinweis nachzugehen. Und tatsächlich, der gestohlene Cadillac steht nach wie vor auf dem Parkplatz. Die Frage ist nun, sind die beiden nach fast einer Woche noch immer in Evansville oder haben sie einfach nur den Cadillac dort abgestellt? Die Antwort kommt schneller als erwartet, denn gerade als die Ermittler sich versammelt haben, um den Parkplatz sowie natürlich das Motel zu observieren, kommen aus einem der Zimmer 2 Personen raus, die schnurstracks auf den Cadillac zulaufen. Es sind Vicky und Cassie. Wie sich herausstellt, haben die beiden am 2. Mai einen Obdachlosen dafür bezahlt, für sie in das Motel einzuchecken, um selbst nicht erkannt zu werden. Die Zimmer sind direkt vom Parkplatz aus zugänglich, weshalb es sich perfekt als Versteck geeignet hat. Eine Woche sind sie in dem Zimmer untergetaucht und laut der Buchung sollte auch eigentlich noch eine weitere Woche hinzukommen, doch es kam anders. Dann am 9. Mai, kurz nach 18 Uhr, steigen sie vor den Augen der Ermittler in den Cadillac und brechen zu einer äußerst unentspannten Fahrt auf. Das viele Blaulicht im Rückspiegel war so nicht eingeplant und sich einfach so zu ergeben, kommt für Cassie überhaupt nicht in Frage. Das Gaspedal des Cadillacs voll durchgedrückt, flüchten die Whites auf den Highway 41 in Richtung Norden, doch ihre Verfolger lassen nicht locker. Die Jagd auf die Whites wird gleich von mehreren Überwachungskameras festgehalten, doch es sind nicht nur die Bildaufnahmen, die an den darauffolgenden Tagen rauf und runter abgespielt werden. Auch eine Tonaufnahme wird veröffentlicht, die ein großes Fragezeichen zurücklässt.
Amazon Island. 911. Hello?
Get out.
Es ist Vicky White, die den Notruf gewählt hat. Man hört Vicky, wie sie Cassie auffordert, dass er stoppen soll, aus Angst, die Airbags würden aufgehen und sie dadurch vielleicht zu Tode kommen. Lass uns raus hier und davonrennen. Wir hätten im verdammten Motel bleiben sollen. Man hört ganz deutlich die Panik in ihrer Stimme und dann hört man, wie Vicky aufschreit. Wahrscheinlich ist das der Moment, in dem eins der Polizeifahrzeuge den Cadillac gerammt und damit seitlich in einen Graben gelegt hat. In Windeseile ziehen sie Cassie aus dem Fahrzeug, bevor dieser die Chance hat, nach einer Waffe zu greifen. Ganz anders bei Vicky. Ihr gelingt der Griff zur Waffe, wobei sie nicht aller Bonnie und Clyde auf die Ermittler feuert, die vor dem Fahrzeug ebenfalls mit ihrer Waffe auf sie zielen. Nein, Vicky feuert auf sich selbst. Während die Flucht für Cassie in Handschellen gegen eins der Polizeifahrzeuge gedrückt endet, endet sie für Vicky mit einem Schuss in den Kopf. Vicky White stirbt nur wenige Stunden später im Krankenhaus. In dem Cadillac finden die Ermittler mehrere Schusswaffen sowie $29,000 Bargeld und in dem Hotelzimmer mehrere Zelte, Einweggrills und Perücken. Anscheinend hatten sie geplant, sich beide als Frauen zu verkleiden. Doch eine 2,10 Meter große Frau namens Cassie White wäre wahrscheinlich eher kontraproduktiv, weshalb Vicky und Cassie im Rollstuhl umherschieben wollte, um somit von seiner Größe abzulenken. Man merkt, Vicky hat das Ganze sehr detailliert geplant. Wie sich herausstellt, hat Vicky den Ausbruch sogar auf die Probe gestellt, denn bereits 3 Tage vor ihrer Flucht hat sie Cassie unter einem Vorwand aus dem Gefängnis rauskutschiert und keinen hat das interessiert. Denn einfach keiner hätte es gewagt, Kritik an ihrer Vorgehensweise zu äußern. Einerseits aufgrund ihrer Stellung als stellvertretende Direktorin und zum anderen aufgrund ihrer hervorragenden Reputation. Einfach niemand, der mit Vicky zu tun hatte, kann auch nur ansatzweise verstehen, wie es so kommen konnte, wie es nun mal kam. Und auch nicht, dass sie diesen Ausweg für sich gewählt hat. Freunde von ihr vermuten, dass man die Antwort in ihrer Vergangenheit findet. Genauer gesagt, bei ihrem Ex-Mann Tommy White. Vicky und Tommy kennen sich bereits seit ihrer Kindheit, bis sie sich dann im Jahr 2002 das Jawort geben. Doch das junge Glück hält nicht lang, da Tommy ein Drogenproblem entwickelt, weshalb Vicky nach 4 Jahren Ehe einen Schlussstrich unter die Beziehung zieht. Freunde bleiben sie trotzdem. Sogar beste Freunde. Dann 15 Jahre später, im Januar 2022, verliert Tommy den jahrelangen Kampf gegen eine Parkinson-Erkrankung und obwohl Vicky und er kein Paar mehr waren, hat sie ihn bis zum Schluss gepflegt. Vielleicht hat ja genau dieser Verlust irgendwas in Vicky ausgelöst. Vielleicht hat sie dadurch etwas verloren, was sie geglaubt hat, in Cassie White wiedergefunden zu haben. Vicky White hat einfach alles aufs Spiel gesetzt, um mit Cassie White wie Bonnie und Clyde vor dem langen Arm des Gesetzes zu flüchten. Und Cassie White war bereit, wie Bonnie und Clyde im Kugelhagel zu sterben. Wahrscheinlich wäre es auch genauso gekommen, hätten ihn die Ermittler nicht so blitzschnell überwältigt. Doch was ist nun eigentlich mit Cassie? Er darf sich nun auch noch für seinen Fluchtversuch vor Gericht verantworten, wobei das vermutlich sein kleinstes Problem ist, denn im für ihn ungünstigsten Fall wird er ohnehin zum Tode verurteilt. Übrigens gibt es dann noch einen weiteren mysteriösen Todesfall, der irgendwie mit Cassie zu tun hat. Am 1. Februar 2008 fand man eine andere Ex-Freundin von Cassie, Christy Shelton, mit einer Schussverletzung in ihrer Brust im Haus von Cassies Mutter. Laut der offiziellen Version war es Selbstmord. Sie hat sich wohl mit einer abgesägten Schrotflinte in die Brust geschossen. Im Haus von Cassies Mutter. Und Cassie war halt auch vor Ort. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat man da mittlerweile ein paar Zweifel an der offiziellen Version. Wie es mit Cassie nun weitergeht, werden die nächsten Monate zeigen. Ja, und damit endet auch diese tragische Story rund um die gesetzestreue Vicky White, die sich ganz eindeutig auf den falschen Mann eingelassen hat. Alle Bilder zum Fall findet ihr wie immer auf Instagram unter twotension.podcast und die Aufnahmen der Verfolgungsjagd in den Shownotes. Ja, und das war's erstmal von mir, ihr Lieben. Abonniert gerne den Podcast, drückt den Like-Button, falls euch die Folge gefallen hat, und lasst gerne einen Kommentar da mit eurer Meinung zum Fall. Ich vergrab mich nun erstmal wieder in meinen Recherchen zum nächsten Murdoch-Teil. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann.
You are fake news.
3, 2, 1, 0.
To tension.